Heute haben wir Taufgottesdienst. Und Taufgottesdienst bedeutet Wasser, untertauchen bei uns. Wir besprengen ja nicht Babys, sondern wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus Christus, sein Herz Jesus schenkt, ein neuer Mensch wird, die Gnade Gottes aufnimmt, dann wird er durch Untertauchen getauft. So, das ist so, wie wir das aus der Bibel lesen und so praktizieren wir das auch. Und gesagt, getan, wir wollten ein wunderbares Taufbecken kaufen und das haben wir auch, das richtig schön hoch mit Wasser gefüllt wird und indem wir selber taufen können, wann und wo immer wir wollen. Das haben wir draußen aufgestellt und wir haben 4 Heizungen reingehängt und dachten, heute Morgen muss das so 18, 20 Grad haben. Wir hatten das schön mit dickem Styropor abgedeckt, dass die Wärme auch erhalten bleibt und dann wird getauft. Und das wird ein großes Fest. Und als ich heute Morgen kam, habe ich von zu Hause meinen Gefrierthermometer mitgebracht. Aus der Tiefkühltruhe war gut, denn das Wasser zeigte 6 Grad. Und wenn man so ein bisschen die Hand in 6 Grad kaltes Wasser tunkt, das habe ich gemacht, nach ganz kurzer Zeit tut die Hand richtig weh. Und das wollte ich niemandem zumuten. Es ist ein Akt, sich taufen zu lassen. Es ist eine Herausforderung, eine Überwindung, aber Gefahr für Leib und Leben darf nicht bestehen. Und insofern haben wir jetzt eine Alternativlösung. Wir werden also nicht während des Gottesdienstes kurz runtergehen, danach wieder hochkommen, sondern wir werden den Gottesdienst durchführen und dann gesammelt zum Hallenbad gehen. Und der Bademeister hat das erlaubt. Wir dürfen taufen. Es dürfen jetzt nicht alle in Straßenklamotten da rein. Ich denke, wir warten im Vorraum oder wer möchte, kann auch durch die Scheiben gucken. Aber wir warten dann vorne, die Täuflinge werden getauft und wenn sie rauskommen, dann können wir tüchtig klatschen und sie dann nochmal umarmen. Das wird, denke ich, heute auch mal gehen. Ich bin ganz dankbar, dass der Bademeister so großzügig ist, das so kurzfristig zu genehmigen. Taufe. Taufe ist ja ganz wichtig und es werden 2 Menschen getauft aus Eritrea, was ja vorhergehend vor dem Bürgerkrieg mal komplett Äthiopien war. Und welche Bibelstelle meint ihr? Welche fiel mir da ein? Hat jemand eine Idee? Die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Wenn du uns da mal ein Bild zeigen kannst. Achso, hast du? Dann würde ich das gleich nehmen. Danke. Also, das ist der Kämmerer, der da auf seinem Wagen kommt. Und es ist jetzt wichtig, dass die Kinder auch hier sind. Aha, denn ich erzähle jetzt eine Geschichte und die Kinder müssen mit aufpassen, denn wir werden gleich ein Quiz machen. Wir werden gleich ein Quiz machen, in dem Kinder gegen Erwachsene spielen. Kinder gegen Erwachsene. Ihr müsst jetzt also bei der Geschichte aufpassen, jedes Detail euch merken. Und dann gibt es am Ende Punkte. Bettina sammelt dann gleich die Punkte, ob für Erwachsene oder Kinder. Ich erzähle die Geschichte noch mal ganz kurz, obwohl die meisten die ja kennen. Es war ein Mann namens Philippus, das war so eine Art Pastor in der Gemeinde in Samaria. Das ist da im Bergland. Und der ist da hingegangen und hat Menschen von Jesus erzählt, hat Menschen zu Jesus geführt, hat sie getauft, war ganz normaler Pastor, kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde, also ganz am Anfang. Und Philippus als Pastor oder Evangelist oder wie auch immer diente und auf einmal kam ein Engel zu ihm. Keine Ahnung, ob der Lukas, wer kam zu ihm? Ein Engel, richtig, aufpassen. So, ein Engel kam zu ihm und keine Ahnung, ob der in Lichtgestalt auf einmal vor ihm stand, ob er ihm im Traum erschienen ist, ob er auf einmal eine Stimme hört. Er wusste auf einmal, ein Engel ist da. Das ist jetzt nicht meine Einbildung, ich kriege einen Auftrag. Philippus, geh an die Straße, die von Samaria darunter führt in den Süden, die große Handelsstraße. Das war ungefähr 100 Kilometer weg von dem Ort, wo er gerade war. Es war also wahrscheinlich schon 1-2 Tage vorher und Philippus war ein Mann Gottes, der hörte auf den Heiligen Geist und war bereit, seine blühende Arbeit in Samaria zurückzulassen und sagen, okay, wenn Gott das sagt, dann gehe ich auf irgendeine Straße. Keine Ahnung, was Gott vorhat, ich mache das. Ich mache es einfach. Philippus, der Mann hier mit dem gelben, wie sagt man, Turban nicht, aber Tuch. So, Philippus war bereit zu gehen. Und es kam ein Mann vorbei in einem großen Wagen und man merkte gleich, das ist ein reicher Mann. Hier sieht man nur ein Pferd und einen Lenker, aber das war der Finanzminister der Kandake. Die Kandake, wahrscheinlich ist es eine nubische Königin, Königin-Mutter. Wahrscheinlich war der eigentliche König noch zu jung, ne? Irgendwie im Krieg war der Mann gestorben, der Junge zu jung und die Königin-Mutter war die Regentin. So, das heißt, dieser Mann, der da im Wagen sitzt, der Finanzminister, der Kandake, der Königin, der Herrscherin von Nubien wahrscheinlich, und wahrscheinlich reist er nicht alleine. Wenn heute Finanzminister in den Nachrichten zu sehen sind, was haben die? Begleitung, die haben Bodyguards, ganz richtig. Die haben Bodyguards, die vor ihnen sind, die nach ihnen sind, sind die Leute mit den Sonnenbrillen und diesen Headsets im Ohr. So, das und das wie ohne Headset zwar, aber vom Prinzip hatten die auch Leute dabei. Vorher ritten ein paar Diener ringsrum, wenn er mal irgendwie ihm zu warm war, wurde gewedelt oder ein Schluck Wasser gereicht. Hinten ritten noch ein paar. Wahrscheinlich war das ein richtiger Tross und der Philippus denkt, was ist das denn hier für ein Aufmarsch? Staatsbesuch auf Heimreise, Finanzminister der Kandake. So, und dieser reiche Mann, dieser hohe Würdenträger, Regierungsmitglied, der las. Der kam aus Richtung Jerusalem und las Hebräisch. Wie viele Finanzminister kennt ihr außer dem israelischen selber, die Hebräisch lesen? Der las in der Bibel, in der hebräischen Bibel. Der war so interessiert am Gott Israels, dass er die weite Strecke von Südägypten oder Nordsudan auf sich genommen hat, hochzureisen nach Jerusalem, weil er den einzigen wahren Gott ehren wollte, weil er wirklich auf der Suche war. Ein wirklich aufrichtig suchender Mensch, jemand, dem Gott wirklich wichtig war und der offensichtlich Hebräisch gelernt. Vielleicht hatte auch irgendeinen Sklaven, der ihm das vorlas, keine Ahnung. So genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall war dem das wichtig. Und Philippus hört das, nur gut, er kann natürlich Hebräisch, ist ja seine Muttersprache, Aramäisch haben die zwar gesprochen, aber Hebräisch konnten sie auch. Und er sagt, wie kommt das denn, dass du Hebräisch verstehst? Israel, so ein kleines, winziges Land, da irgendwie an die Kante vom Mittelmeer geklatscht. Was du, Finanzminister, beschäftigst dich mit unseren Heiligen, wie kommt das denn? So, und dann sagt er, komm, steig doch rein. Und dann merkt der Philippus, der liest das zwar, der sucht, aber der kann es nicht verstehen. Vielleicht nicht von der Sprache her, aber ihm fehlt die Bedeutung, dass er wirklich versteht, was denn da geschrieben steht. Und er liest gerade aus dem Propheten Jesaja. Carsten, aus welchem? Jesaja. Ist wichtig gleich für das Quiz. Aus Jesaja liest er und da steht dran, der Messias, der kommende Retter, das wird einer sein, der nicht großartig auftritt wie ein König, sondern der wie ein Schaf ist. Und wenn es geschoren wird, sagt es kein Mucks. Das lässt alles mit sich machen. Das erduldet das. Und dann, wenn es geschlachtet wird, dann schreit es nicht und wehrt sich nicht. Das lässt sich schlachten. Und der Finanzminister sagt, wie passt das mit dem kommenden König zusammen? Ich warte, ich suche, ich möchte gern. Aber diese Beschreibung, zu was passt das denn? Wie soll man das denn verstehen? Und Philippus erklärt ihm die Schrift und erklärt ihm, dass das genau auf Jesus zutrifft, dass Jesus nicht als der große Herrscher und Superman gekommen ist, sondern als einer, der gedient hat, der geliebt hat, der Gottes Wort gelehrt hat, aber der bereit war, für sein Volk zu sterben, für unsere Schuld uns reinzuwaschen. Und offensichtlich verglich Philippus das mit der Taufe, weil so werden wir ja getauft. Wir werden in dieses Wasser gelegt, dass mit unseren Sünden abgewaschen werden durch Jesus Christus. Und dann werden wir wieder hochgeholt aus dem Wasser. Wir sind rein. Wir sind nicht bessere Menschen. Aber wir haben Vergebung unserer Schuld. Und das, sagte, das ist die christliche Taufe. Und das ist die Bedeutung von dieser Stelle. Finanzminister. Und das gilt auch für dich. Sogar Leute aus dem dunklen Afrika. Jeder, der Gott sucht. Für jeden gilt das. Jeder darf kommen. Willst du Jesus Christus annehmen, der, von dem im Propheten Jesaja geschrieben steht? Und der Finanzminister sagt, ja, jetzt verstehe ich's. Und die kommen gerade vorbei an so einem Teich, keine Ahnung, er sagt, ich möchte dazugehören. Und wer wirklich dazugehört, wer sein Herz Jesus öffnet, der soll sich taufen lassen, als Zeichen, meine Schuld ist abgewaschen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Das sollen alle wissen, das soll ein spürbares Symbol sein. Das ist nicht nur irgendein Lehrsatz der Kirche, sondern das ist Realität und wir sollen das spüren. Rein ins Wasser und raus und du bist gewaschen und angenommen und rein und du bist Kind Gottes. So, warum soll ich nicht gleich getauft werden? Und tatsächlich gesagt, getan, ein Signal an den Wagenführer, kurze Pause, wir müssen hier gerade mal ins Wasser. Und alle Mann, die da rumstanden, das war nicht geheim. Der Mann hat ja auch laut gelesen. Das ist ihm nicht peinlich mit Gott. Der steht zu Gott. Und in dem Moment sagt er, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und andere Temperatur als bei uns hier draußen. Ihr könnt euch immer noch entscheiden. Also wir können auch hier draußen. Es ist leichter, wenn das Wasser wärmer ist. Hat ein gutes biblisches Beispiel. Und er fuhr nach Hause und war froh. Er fuhr glücklich und begeistert und gesegnet nach Hause. Ein Besuch in Jerusalem, der wirklich gesegnet war. Und, keine Ahnung, die äthiopische Kirche ist sehr, sehr alt. Die Nubier, ich war mal in dem Gebiet mit einem Missionaren und die Ornamentik auf diesen Häusern, diese alten Lehmhäuser, die natürlich immer wieder zerfallen und immer wieder neu gebaut werden, aber die traditionellen Muster haben immer Kreuze drin. Das hat der Missionar mir gezeigt. Bei ganz vielen Häusern, wenn man in diese Dörfer der Nubier geht, also die klassischen Symbole in den Teppichen oder auch in den Fensterverschalungen, sind immer Kreuze. Ganz alte Kultur. Vielleicht ist das der Apostel der Nubier, der seinem Volk das Evangelium gebracht hat. Einer, der mutig war und wirklich Gottes Weg gegangen ist. Das ist die Geschichte, die ihr natürlich schon kennt. So, jetzt machen wir das Quiz Erwachsene gegen Kinder. Jetzt müssen die Kinder aufpassen und die Erwachsenen aufpassen. Na, warte mal ab. Meist ist so, die Kinder gewinnen bei diesen Dingen. Hier, Bettina, du musst jetzt aufpassen, erste Frage an die Kinder. Es ist immer abwechselnd. Erste Frage an die Kinder. Wer gab Philippus den Auftrag? Ein Engel kam zu. So. Frage an die Erwachsenen zum gleichen Zusammenhang. Warum hat Gott nicht durch einen Engel das Evangelium verkünden lassen? Warum sollte das ein Mensch machen? Bisschen anspruchsvoller die Frage. Gott könnte Erdbeben machen oder eine Schrift am Himmel, er könnte uns schütteln und wer weiß was. Er hat sich dafür entschieden, dass Menschen anderen Menschen weitersagen. Das heißt auch wir. Wir sollen nicht darauf warten, dass der Tod krank wird oder dass er so verzweifelt ist, dass er von alleine zur Bibel greift. Wir sollen hingehen und in Liebe und Freundlichkeit jedem weiter erzählen von Jesus. Denn was ist der Unterschied zu den Engeln? Ein Engel hat nie erlebt, was es bedeutet, Sünder zu sein, von Gott getrennt und dann die Erlösung zu finden. Nur Menschen sind gefallen. Und die, die Jesus gefunden haben, haben diese Freude, haben diese Erfahrung gemacht. Ich war genau da, wo du warst. Und wir brauchen Jesus. Ich brauche Jesus und du brauchst Jesus auch. Nur Menschen können das sagen. Die Engel Gottes können das nicht sagen. Wir sind die besten Evangelisten Und Gott hat sich entschieden, wir sind die Einzigen. 1-1. Ich erkläre nochmal, was die Erwachsenen eigentlich hätten sagen sollen. Die Kinder können es so. Zweite Frage. Wo trifft Philippus den Finanzminister? Oh, Bettina meldet sich nicht. Von den Kindern? Jetzt mal jemand anders. Wo trifft er ihn? Wo sind die da? Ja. Auf der Straße, auf der großen Handelsstraße. Super gut, Simon. So. Jetzt die Frage für die Erwachsenen, mit der Straße zusammenhängt. Man hätte doch sagen können, der kommt doch gerade aus Jerusalem. Der Mittelpunkt Gottes, geistliche Welthauptstadt. Was soll ich da sagen? Was habe ich für eine Bedeutung? Der liest sogar die Heilige Schrift. Der wird schon klarkommen. Warum musste der Philippus an diese Straße gehen? Ja, die Erwachsenen. Das ist das Ding. Es reicht nicht, Kirchenmitglied zu sein. Und das liegt nicht daran, dass die Kirche schlecht ist. Es reicht auch nicht, hierher zu kommen, ohne den persönlichen Glauben an Jesus. Ohne, dass du Jesus persönlich angenommen hast. Funktioniert das nicht? Bist du nicht gerettet? Es reicht nicht, einfach nur hin und wieder in der Bibel zu lesen. Das ist toll. Aber du musst Jesus persönlich in dein Herz aufnehmen. Und darum musste der Philippus dahin, in den Alltag. Gott spricht im Alltag. Das kann auch sein, und das ist ganz toll, dass Menschen im Gottesdienst ganz tolle Impulse aufnehmen. Aber die Menschen, die noch nicht im Glauben stehen, die sind oft nicht im Gottesdienst. Darum ist es im Grunde das Dümmste, was man tun kann, wenn der Pastor wie ich im Sonntag Gottesdienst vor Christen predigt. Ja, da kommen ja die Christen hin. Das Evangelium muss doch denen gebracht werden, die nicht im Gottesdienst sitzen. Nichts gegen euch. Schön, dass ihr da seid. Aber wenn es darum geht, was ist Gott besonders wichtig, dass die Welt gerettet wird, dann geht es darum, wir müssen in den Alltag der Menschen, in seinem Wagen sitzen, auf seine Straße gehen. Das heißt, du sitzt auf dem Sofa von deinem Arbeitskollegen, da. Nicht, komm mal zum Gottesdienst. Toll, wenn die das machen, wunderbar. Aber das Normale, was der Auftrag von uns Christen ist, dein Sitznachbar in der Schule, das ist der, von dem du sagen kannst, nee, ich habe den Film nicht gesehen. Du, wir waren in der Gemeinde und das war klasse. Du gehst zur Gemeinde? Ja, weil ich Jesus lieb habe. Das ist Zeugnis. Da das Zeugnis auf seinem Weg, in seinem Wagen. Wenn du mit jemandem irgendwo hingehst, im Kino sitzt, irgendwo, wo sich die Gelegenheit bietet, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen, wenn du merkst, dieser Mensch braucht das Evangelium. Mir ging es mal so im Fahrstuhl. Ich fuhr in irgendeinem Gebäude und die ganze Zeit dachte schon, bevor die Tür aufging, Mensch, ich sollte mal gucken, wer da jetzt ist. Irgendwie denke ich, irgendwie war es so ein besonderer Moment Gottes, hatte ich den Eindruck. Geht die Tür auf, steht eine Person drin, Tür zu und man fährt, keine Ahnung, und dann dachte ich, oh, wie peinlich und irgendjemand so ansprechen, so ganz kalt irgendwie, das ist Kaltakquise, nennt sich das ja, das ist irgendwie ganz schlecht. Und ich habe mich geschämt und ich habe es nicht getan. Und nachher dachte ich, dieser Philippus, dem sagt ein Engel 100 Kilometer weit irgendwo hin und ich sage dir nicht, was passiert. Stelle ich erstmal an die Straße und warte. Und der tut das, der ist irgendwie mir voraus. Ich wünschte, ich könnte es andersrum sagen. Aber ich möchte mir das vornehmen, wenn ich merke oder wenn du merkst, irgendwie ist jetzt so ein besonderer Moment, dann wirf mal eine Angel aus, nach dem Motto, na, wie geht's Ihnen denn? Und wenn jemand sagt, ich habe Riesenschmerzen, so, vielleicht sagt dir Gott, frag doch, ob du für ihn beten kannst oder lad ihn ein zu irgendwas. Durch uns geschieht das, in Momenten, die Gott dir klar macht und im Alltag von Menschen. Hier kann auch was passieren, aber das Normale ist, das Evangelium wird im Alltag da wo Menschen normalerweise sind, third places nennt man das missionarisch, man muss das Evangelium an dritte Orte bringen. Das heißt, nicht bei mir, nicht bei dir, sondern irgendwo in der Schule, im Alltag, irgendwo. Da sind Menschen, die Jesus brauchen. Und wenn Gott das dir klar macht, dann ist es vielleicht jemand, der so vorbereitet ist wie dieser Finanzminister. Jemand, der bereit ist, aufzunehmen. Nächste Frage. Worin sitzt der Finanzminister für die Kinder? In einem Wagen mit zwei Pferden und prächtig. Der Philippus kommt 100 Kilometer zu Fuß hinter sich. Was meinst du? Der ist wahrscheinlich verschwitzt, Füße staubig, fühlt sich vielleicht ein bisschen ödlig. Und da kommt dieser hochwohlgeborene Mensch in seinem Prunk und mit dieser Entourage und er kommt und fährt vorbei. Er sitzt in seinem Wagen. So, Punkt für die Kinder. Wo treffen wir die Menschen, die das Evangelium hören sollen? Das ist die gleiche Frage wie eben. Na, wenn ihr es jetzt nicht wisst. Jetzt helfe ich aber nicht mehr. Wo treffen wir Menschen? An neutralen Orten. Einfach da, wo sie sind. Und das ist nicht zu unheilig. Gerade das ist Gottes auserwählter Platz. Da, wo sie leben. Ganz normal. Die müssen sich nicht bewegen. Wir müssen uns bewegen. Und das Evangelium reinbringen. Ne? Salz in die Suppe. Licht in die Dunkelheit. Wo sollen wir Licht sein? Nicht im Gottesdienst, wo schon ganz viele Lichter brennen, manche auch eher flackern, aber egal. Nicht hier soll es noch heller werden, sondern an den Orten, wo es dunkel ist. Gerade da reingehen, wo es dunkel ist. Wunderbar. Also, gibt nochmal einen Punkt für euch auch. Glaubte der Finanzminister an Gott für die Kinder? Glaubt er an Gott? Ja. Er glaubte an Gott. Woran weißt du das? Der liest die Bibel, der kommt aus Jerusalem, extra dahin gereist. Dem ist Gott wirklich wichtig. Glaubt er an Gott. So, reiste der Mann in die Stadt Gottes, las die hebräische Bibel, aber Erwachsene, habt den Eindruck, er ist zufrieden gewesen. Warum war er unzufrieden? Und das Ding ist, es reicht nicht, ein religiöses Bedürfnis zu haben. Es muss dazu kommen, der Verstand. Du musst es verstehen, das Evangelium. Und dazu brauchst du einen, der es dir erklärt. Manche Leute sind überhaupt nicht religiös interessiert. Da kannst du erzählen, was du willst. Jesus spricht mal von Perlen vor die Säule. Aber die Menschen, die religiös sind, die suchen, die gibt es. Die sitzen manchmal in der Kirche, aber die sitzen manchmal auch bei esoterischen Messen. Die sitzen vielleicht bei den Freimaurern. Die sitzen in irgendwelchen Sachen, praktizieren Yoga oder machen irgendwelche Dinge, weil sie wissen, ich habe ein Bedürfnis, hier ist meine Seele, hier ist mein Geist, hier ist mein Körper und das, ich suche, ich brauche, aber ich habe noch nicht. Diese Menschen, die religiös auf der Suche sind, die offen sind, die wissen, ich bin noch nicht da angekommen, so ist mein Leben noch nicht rund, die brauchen wir und Gott, wenn wir geistlich aufnahmefähig sind. Manchmal merken wir, dass Gott jemanden wie so einen geistlichen Scheinwerfer auf den anmacht. Und wir merken, ein Mensch fällt uns speziell auf. Und dann hab den Mut und geh auf den zu. Ich weiß auch nicht, was du sagen sollst. Ich weiß selber nicht, was ich sagen soll. Aber lass dich drauf ein. Lass dich drauf ein. Und den Gott retten will, der wird reagieren, egal was du sagst. Und warte nicht darauf, dass jemand anders kommt. Denn diese Momente sind rar gesät, dass jemand wirklich offen ist für Gott. Und vielleicht hat Gott dir so ein Fenster geöffnet, dass du diese Suche erkennst. Und vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir haben in 3 Monaten eine Evangelisation, dann kommt ein gesalbter Prediger. Vielleicht ist es so, Gott hat dir diesen Moment mit diesem Menschen geschenkt. Und dann dien ihm. Und du kannst das. Du darfst das. So zerrissen, wie der Philippus kam. Schmutzige Füße, nichts vorbereitet, keine Ahnung. Aber ey, sag, glaubst du eigentlich auch an Gott? Ich habe noch ganz, ganz, eigentlich glaube ich nur einen Menschen getroffen. Wenn ich die Frage gestellt habe, glaubst du eigentlich auch an Gott? Dass sie gesagt haben, nein. Manchmal mache ich Beerdigungen für Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind, die sich also bewusst von dem ganzen Kladradatsch getrennt haben, die nicht singen wollen, nicht beten wollen, die wirklich ganz, ganz ohne Kirche sind, die ganze Familie komplett ohne Gott, würde ich jetzt sagen. Und dann frage ich, Gesundheit, dann frage ich, soll ich vielleicht beten? Also darf es irgendwie einen religiösen Aspekt haben? Und ganz viele Leute sagen, ja natürlich, ich glaube doch auch an Gott, bin doch kein Heide. Aus der Kirche ausgetreten, ist okay. Aber die allermeisten Menschen würden sagen, natürlich, eine Ehrfurcht vor Gott habe ich. Das ist ein super Anknüpfungspunkt. Sei mutig. So, nächste Frage. Wie heißt der Prophet, den der Finanzminister las? Frage an die Kinder. Jesaja, sehr gut. Der größte Prophet des Alten Testaments. Jesaja. Und ja, das reicht schon. Gut. Warum braucht es jemand, der das erklärt? Komisch, diese Frage hatten wir auch schon, ne? Habe ich auch schon erklärt. Also, wir brauchen, führe ich jetzt aus, nicht nur das religiöse Gefühl, sondern wir brauchen auch den Verstand. Ich muss es verstehen. Und da kommst du ins Spiel, dass du das erklärst, wie es denn zusammenhängt. Und wir brauchen auch die Entscheidung, den Willen. Verstand, Wille, Gefühl. Wir brauchen auch, dass dann jemand geführt wird zu einer Entscheidung. Willst du Jesus annehmen? Oder was ich oft frage, du kennst jetzt diese Entscheidung, du weißt, dass Jesus die Rettung ist. Ja, ich hatte die Frage eben schon beantwortet, dummerweise. Ja, ich merke das. Danke für den Hinweis. Da kriege ich Geld für. Pass auf, geht weiter. Ich frage oft, nicht willst du dich entscheiden für Jesus, sondern wer wirklich interessiert ist an Gott, bei dem kann man davon ausgehen, dass er Gott braucht. Aber ich frage, was hält dich noch davon ab, dich jetzt für Jesus zu entscheiden? Was hält dich davon ab? Gibt es irgendeine Sünde oder gibt es irgendwas in deiner Vergangenheit, wo du denkst, oh, ich würde gerne, aber vielleicht brauche ich da eine Erklärung, dass wirklich Gott alle Sünde abwäscht, dass er trotzdem, trotz all dem, was gewesen ist, dich lieb hat und bereit ist, dich aufzunehmen. Vielleicht braucht er eine Ermutigung. Das ist das, was wir erklären müssen, wozu Gott uns braucht. So, nächstes Ding. Der Prophet Jesaja spricht von dem kommenden Retter. Wer ist das? Frage an die Kinder. Wer ist der Retter in der Bibel? Jesus, na klar, wunderbar. Philippus erklärt ihm, der alttestamentliche Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus, erklärt ganz genau, wie Jesus uns erlösen wird. Hätten die Juden das verstanden, was in Jesaja steht, wären sie nicht so überrascht gewesen, dass der behauptet, der Messias zu sein, am Kreuz stirbt. So, warum gebraucht der Prophet Jesaja das Bild eines Lammes, um auf Jesus hinzuweisen. Warum Lamm? Ja, jetzt hängt er in der Uhr. Genau. Erstmal das Schaf ist Nutztier, mit der Wolle, aber letztlich niemanden wundert in der alten Zeit, wenn ein Schaf geschlachtet wird. Das ist seine Bestimmung. Also da kann man, also die Tierschützer und Veganen gab es damals wahrscheinlich nicht so verbreitet. Das ist, also Schaf heißt am Ende, ist vorbei. Völlig normal. Und Messias heißt am Ende Kreuz, am Ende Tod. Das haben die Juden sich überhaupt nicht vorgestellt. Aber das ist das Messias-Sein Jesu. Das ist das, was Gott von Anfang an wollte. Ich übernehme die Schuld. Ich übernehme die Strafe, die eigentlich sie hätten verdient. Ich sterbe für sie. Das ist der Kern des Messias-Seins. Ich sterbe für dich, weil ich dich liebe. Sehr gut. Warum ein Mutpunkt extra? Eben habt ihr einen vergeben, weil ich so viel geredet habe. Jetzt kriegt ihr einen extra. Warum bittet der Finanzminister Worum bittet der Finanzminister, als er an einem Teich vorbeikommt? Genau. Hey, ich habe es verstanden. Ich habe den Willen, jetzt mit Jesus zu leben, und ich möchte diesen Willen sofort umsetzen. Lass uns Taufe haben. Ganz genau, richtig. Warum ist die Taufe für die Erwachsenen ein Bild für das zum Glauben kommen? Inwiefern, warum ist die Taufe eine gute Veranschaulichung, wie man zum Glauben kommt?
Man verschwindet im Wasser, sodass man ich nicht mehr da bin. Man taucht da wieder auf, aber anderer Mensch.
Genau, der neue Mensch. Der alte Mensch wird ins Grab gelegt, der neue Mensch lebt. Der alte Mensch, dessen Sünden werden abgewaschen, und er kommt rein wieder raus. Das ist der Unterschied zwischen alt und neu. Genau das ist es. Wenn du Jesus suchst, wenn du verstanden hast, warum er am Kreuz für dich gestorben ist, und wenn du den Willen hast, ihm jetzt nachzufolgen, dann kannst du dich taufen lassen. Wir haben zwei, die sich taufen lassen wollen. Wem das jetzt klar wird, der darf sich auch anschließen. Und wer das schon getan hat, der soll sich warm daran erinnern, wie das war. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, getauft zu werden. Erst ist man ganz, ganz aufgeregt, und dann ist man nur noch glücklich, weil man weiß, ich gehöre ganz fest zu Jesus. Danke, Jesus, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich bitte dich für die Täuflinge, dass sie nicht so durcheinander sind und das ist so schwierig, sondern dass sie wirklich sich dir anvertrauen und wissen, dass sie erfüllt werden mit Heiligem Geist, dass du mit Gaben und mit deiner Reinigung und mit deinem neuen Leben kommst und dass das ewig bei ihnen bleibt, dass sie in deiner Hand geborgen sind und niemals rausfallen werden, dass sie deine Kinder sind. Danke, Jesus. Amen. Wir wollen jetzt noch Zeugnisse. Nein, der Spielstand natürlich. Und einen Mutpunkt extra. Okay, also ihr habt wunderbar mitgemacht, danke sehr. Wer möchte sein Zeugnis sagen? Mercy wird das übersetzen.
Samuel is coming to Deutschland almost 2 years and 6 months.
Also der Samuel ist vor 2 Jahren und 6 Monaten nach Deutschland gekommen.
Before we didn't, I don't know Samuel, but he's coming from Eritrea.
Ich hatte vorher den Samuel nicht gekannt, obwohl wir beide aus Eritrea kommen.
Then, when I come to Hulhorus.
Als ich nach Hulhorus zog.
Then the first Pastor Matthias, Michael and Michael Becker, Michael Rentler, Andreas come to our heim.
Und 4 aus unserer Gemeinde haben da mal einen Besuch am Heim gemacht.
They want to preach the gospel.
Und wir haben das Evangelium erzählt.
Then we ask, do you accept Jesus as your private savior?
Und es ging darum, wer möchte Jesus annehmen als Herrn und der Retter?
Then me with the other Eritrean, with Samuel, Michael and other Eritrean boys, we have house Christ in Hulhorus.
Und wir haben einen Hauskreis gegründet mit Samuel und Michael.
Samuel already, she was with me.
Und wir sind schon längere Zeit so zusammen.
2 months we make house Christ in my house.
Und seit 2 Monaten machen wir einen kleinen Hauskreis bei mir zu Hause.
Then Samuel, at that time, he decided to accept Jesus.
Und der Samuel hat sich wirklich entschlossen, Jesus nachzufolgen.
But before, when he was in Ethiopia,
vorher, als er in Äthiopien war,
he heard already the gospel.
Und er hat das Evangelium schon gehört.
But when he came to Deutschland,
als er nach Deutschland kam,
he decided to accept Jesus.
Hat er jetzt hier seine Entscheidung für Jesus getroffen?
Samuel, he always he told me.
Er hat mir immer erzählt.
Wherever I go, always people they meet me. Wherever I go, people they meet him.
Und immer wenn Leute ihn treffen.
those who know about the Bible.
Und die, die Jesus und die Bibel kennen.
So when he came to Deutschland also.
Als er nach Deutschland kam.
He met with me.
Aha, da hat er mich kennengelernt.
So he always talking about the Bible wherever I go. People is preach the gospel for me.
Also Gott hat mir immer wieder Christen über den Weg geschickt, die mit mir über Jesus gesprochen haben.
Then always he's talking why people those who know the gospel they meet me.
Und dann habe ich mich gefragt, warum begegne ich in meinem Leben immer wieder Christen?
God is he follow me.
Und es scheint so, als wenn die irgendwie hinter mir her sind.
Wherever I go, people those who know the gospel near me.
Und wenn es irgendwo Christen gibt, die kommen immer auf mich zu.
So after a time, so many times he hear the gospel.
Und ich hab so oft dann das Evangelium gehört.
He decided to come to Jesus.
Da hat er sich dann entschieden, wirklich Jesus nachzufolgen.
Then last time also Engel he helped for us. We have a Deutsch course in Espelkamp.
Und jetzt haben wir so einen Deutschkurs in Espelkamp.
Sie ist Christ.
Aha, sie ist Christ.
Inge.
Ja, Inge.
Sorry. Then she helped for us. Then she talked to Samuel also.
Und sie hat auch mit Samuel nochmal
gesprochen. So Samuel, wherever he go, they meet those who know the gospel.
Und wo er auch immer er ist in seinem Leben, immer wieder trifft er Christen.
Inge auch, she told him the gospel.
Inge hat ihm auch das Evangelium gesagt.
She treat him.
Sie hat ihn behandelt in guter Weise.
So now, before 1 week, suddenly he want to baptize.
Und vor einer Woche hat er gesagt, Mensch, lass mich doch auch getauft werden.
He said to us, me, I decided to follow Jesus.
Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen.
So I want to baptize.
Und das bedeutet, ich möchte mich auch taufen lassen.
Yeah, so God is with him, always he follow wherever he go.
Gott ist ja schon lange hinter ihm her und jetzt ist er bereit.
So today he decided.
Gut, danke. Okay, second one? Nur, okay, das ist, wir haben sozusagen eine Taufe. Oh, außer es wird jetzt jemand noch spontan sagen, ich habe noch Badehose und T-Shirts dabei. Wer jetzt noch spontan sagt, ich möchte mein Leben anvertrauen dem Herrn, darf das machen. Michael macht Scherze da hinten. Okay, toll, dass ihr, Samuel, dass du dabei bist. Und wäre schön, wenn wir hier kurz schließen mit einem Gebet, dann kommt noch ein Abschlusslied und wer dann möchte, fährt mit zum Hallenbad, dass wir zumindest ihn dann nach der Taufe herzen können. Sag. Das war jetzt schon der Kinder- und Erwachsenengottesdienst. Du hast schon hinter dir. Genau. Siehste, hat gar nicht wehgetan. Okay. Wichtig ist noch zu denken an Karl. Jetzt sind wir bei den Mitteilungen. Karl hat am nächsten Dienstag eine Operation. Wir wollen auch gleich dafür noch beten. Gleich könnte auch im Grunde jetzt sein. Wenn ihr dazu aufstehen möchtet. Lieber Vater, wir wollen an diesem Tag auch der Freude und Begeisterung über die Taufe, wollen wir auch für alle beten, die es schwer haben, die irgendeine Last haben. Jesus, und nicht jeder hat den Mut, das zu sagen, öffentlich, aber sagt es dir persönlich, seine oder ihre Last. Jesus, das, woran wir denken, wollen wir vor dich hinlegen und wollen dich bitten, Jesus, dass du hilfst. Dass du da reinkommst in die Situation und da, wo es finster ist, dass du Licht machst. Und da, wo es kalt ist, dass du mit deiner Wärme kommst, Jesus, dass wir uns an dir festklammern können und in dir Rettung und Heilung und Aufrichtung haben. Ich bitte dich in spezieller Weise für Karl, dass du ihn segnest. Er ist noch nicht wieder ganz fit von seiner Vorerkrankung. Dienstag kommt schon die nächste Operation. Ich bitte dich, Vater, dass du ihm Zuversicht gibst, dass er wirklich ganz geborgen ist, dass du es gut machst, dass du an seinem Bett stehst, dass ihm nichts Schlimmes passieren wird, weil du da bist. Ich bitte dich, Vater, dass du ihn segnest und dass du die Ärzte segnest, auch die Operation gut durchzuführen und dass er sich schnell erholt, Vater, und dass die gesundheitlichen Probleme dann zurückgehen und auch wirklich ganz wiederhergestellt wird. Bitte segne ihn doch. Amen. Könnt ihr noch für einen Moment Platz nehmen. In der nächsten Woche gibt es in unserer Schwestergemeinde ein Konzert. Draußen liegen Karten. Daniel Harter heißt der, glaube ich. Ist kostenfrei. Ein paar von uns fahren schon vorher zu einem Lobpreisseminar hin. Das ist den Nachmittag über. Und abends kann man dann dazukommen. Draußen liegen Flyer. Unsere Schwestergemeinde in Bruchmühlen. Und eine Sache rückt so ein bisschen in den Blick immer mehr. Wir als Gemeindeleitung haben schon öfters darüber gesprochen, dass wir das prüfen, die Alternative, den Gottesdienstraum zu verlegen. Das ist nur mal zum Nachdenken, nur dass ihr es mal gehört habt. Die Idee ist, ob wir in die Stadthalle gehen. Die Stadt hat uns ein sehr gutes Angebot gemacht. Wir würden relativ viel Geld sparen und dafür nicht mehr putzen müssen. Das ist dann so ein Rundum-Service. Und wir wären sozusagen in der Mitte der Stadt. Hat ein paar Vorteile. Ich wollte nur mal die Idee rausgeben. Darüber denken wir gerade nach. Es ist noch nichts entschieden. Was wir uns vorstellen könnten, ist, dass wir mal hingehen und mal einen Probegottesdienst da machen, in diesem Stadtteil ein Restaurant. Nicht in der Hauptstadthalle, sondern in diesem Restaurant, wo dieser Springbrunnen ist. Dass wir nur einen Probegottesdienst da machen und gucken, gefällt uns das, kommen wir damit zurecht. Und dann sprechen wir drüber und dann entscheiden wir gemeinsam. Das ist die Sache. Diese Räumlichkeiten kosten uns monatlich über 1.000 Euro. Die Stadthalle würde uns 300 Euro kosten. Das heißt, es würde finanziell eine Riesenentlastung sein. Und ich persönlich glaube, das ist mein wesentlicher Aspekt, wir sollten mehr in Menschen investieren als in Steine. Wir sind im Monat vielleicht 4 Stunden hier drin und zahlen wirklich viel Geld. Viele Geschwister geben ganz, ganz viel, ganz treu und das ist echt toll. Und ich denke, wenn wir zum Beispiel jemand möchte eine Schulung besuchen, hat aber das Geld nicht. Ja, zum Beispiel was ich, eine Instrumentschulung oder für die Ranger oder irgendwas. Ich würde lieber in Menschen investieren, dass sie in ihrem Glauben weiterkommen, dass sie auch die Gemeinde bereichern durch das, was sie können, Ausbildung zum Beispiel, als in den Raum. Das ist einer der Aspekte. Und dieser Jingle mahnt mich dazu, zum Ende zu kommen. Okay, wir haben noch ein Lied und dann wäre schön, wenn ihr möglichst mitkommt in die Stadthalle.